Der Text, der steht in Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 und ich möchte ihn zu Beginn vorlesen. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Zu Beginn möchte ich kurz was Allgemeines zur Apostelgeschichte sagen. Also der Autor, der ist sicherlich bekannt, das ist der Lukas. Und die Apostelgeschichte ist sein zweites Buch nach dem Lukasevangelium. Und das Buch, das ist an der Theophilus geschrieben. Das heißt, der Gottliebende. Zum Theophilus gibt es in der Bibel ansonsten keine Informationen mehr. Aufgrund von der Anrede könnte es sich eventuell um einen Provinzstatthalter gehandelt haben. Es gibt da auch die These, dass Lukas Gott aufgeschlossene Leser persönlich ansprechen wollte und es da dafür allgemein steht. In der Apostelgeschichte, aus dem Griechischen auch mit den Taten der Apostel übersetzt, beschreibt Lukas, wie sich die Botschaft von Jesus Christus in der Welt, ja letztendlich von der Provinz aus Jerusalem nach Rom in die Weltstadt ausbreitete. Die Apostelgeschichte, die ist in erster Linie historische Erzählung und keine theologische Abhandlung, wie es ja zum Beispiel der Römerbrief ist. Und um nun auf den Text zurückzukommen, möchte ich auch noch mal kurz darauf eingehen, wo sich dieser Text eigentlich wiederfindet, was da davor geschehen ist. Und im Kapitel 1 der Apostelgeschichte, da ist ja die Christi Himmelfahrt geschildert. Es wird dazu berichtet, dass Jesus sich 40 Tage lang nach seinem Leiden den Aposteln gezeigt hat. Dann kündigt Jesus den Aposteln das Kommen des Heiligen Geistes an und fährt dann in den Himmel. Im Anschluss daran kam dann das Pfingstwunder, bei dem die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt wurden und geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wegen dem Brausen kam die Menge zusammen und jeder hörte die Predigt in seiner eigenen Sprache. Und daran, oder da danach kommt dann die Pfingstpredigt des Petrus. Und bei dieser Pfingstpredigt von dem Petrus, da wurden 3000 Menschen bekehrt. Und wenn man jetzt in den Vers 41 schaut, dann sehen wir da heißt es, die nun sein Wort annahmen. Das ist der Bezug auf die 3000, die bei dieser Pfingstpredigt letztendlich bekehrt worden sind. So, und im heutigen Text geht es um die erste Gemeinde. Ja, und bei der Pfingstpredigt wurde 3000 bekehrt, wie das ja im Vers 42 beschrieben ist. Und wenn man das so sieht, die waren beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und die haben alles geteilt, die haben sich täglich getroffen und das Brot gebrochen, Gott gelobt und Wohlwollen beim ganzen Volk gefunden. Und es war täglich neues Wachstum vorhanden. Wenn man das so liest, dann kommt man doch zwangsläufig ins Nachdenken und vergleicht. Und fragt sich dann vielleicht auch, wie ist das eigentlich bei uns in der Gemeinde? Und warum ist das in der Gemeinde bei uns nicht auch so? Warum, ja, ist bei uns nicht täglich Wachstum da? Warum kommen da nicht immer neue Leute? Und ich denke, da könnte man jetzt sich viele Fragen dazu stellen. Und die habe ich mir natürlich bei der Vorbereitung auch gestellt. Und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, was will eigentlich Lukas uns mit dem Text sagen? Denn durch diesen Text, da könnte man ja auch sogar demotiviert werden, da in der ersten Gemeinde ja alles super geklappt und alles bestens funktioniert hat. Aber ich denke, genau das soll der Text nicht, der soll uns nicht demotivieren. Ich denke vielmehr, dass uns diese Beschreibung der ersten Gemeinde ja als Vorbild dienen soll. Und ja, hier jetzt auch die Frage an die Gemeinde, was für Vorbilder gibt es denn allgemein? Was für Vorbilder kennt ihr, kennt sie oder ja, gibt es Vorbilder? Wie sehen die aus? Ich denke, es gibt in viele Bereiche Vorbilder, ob das geistliche Vorbilder sind, ob das im Sport irgendwelche Vorbilder sind. Und ich denke, auch im privaten Bereich, und es ist auch wichtig, dass man Vorbilder hat. Und hier jetzt wirklich eine konkrete Frage. Was ist eigentlich das häufigste Vorbild oder die häufigsten Vorbilder? Die Eltern, das ist richtig. Die Eltern sind die häufigsten Vorbilder. Letztendlich, klar, das sieht man ja selber bei der Kleinen, die sieht einen jeden Tag, die ist jeden Tag mit einem zusammen und letztendlich guckt sie, wie verhält er sich, was macht er den ganzen Tag und das ahmen die Kinder nach. Und deshalb sieht man, Eltern sind Vorbilder für die Kinder und ich denke, es ist auch wichtig, dass man Vorbilder hat. Es ist auch wichtig natürlich für die Eltern, für die Kinder, dass die Vorbilder haben. Und wenn man natürlich so eine Predigt vorbereitet, dann fragt man auch mal Wikipedia, was sagen die eigentlich dazu, was ist eigentlich ein Vorbild, wie ist das definiert. Und ein Vorbild ist eine Person oder eine Sache, die als richtungsweisendes und idealisiertes Muster oder Beispiel angesehen wird. Also bei dieser Definition ist mir dann ja das Wort richtungsweisend sofort ins Auge gestochen. Und eine Predigt, die soll ja immer eine konkrete Anwendung beinhalten. Und ein Vorbild soll per Definition richtungsweisend sein. Und deshalb möchte ich jetzt in der weiteren Betrachtung Denkanstöße geben, wo jeder für sich persönlich bewerten muss, wo für ihn vielleicht eine Richtungsänderung in seinem Gemeindeleben nötig ist, vielleicht wo man eine Veränderung herbeiführen möchte. Und bevor man sowas überhaupt machen kann, müssen wir natürlich auch zuerst schon mal genau betrachten, was hat überhaupt diese erste Gemeinde ausgezeichnet oder ausgemacht. Und wenn man da den Vers 42 betrachtet, dann sieht man, dass das eigentlich hauptsächlich die vier Punkte sind, die dort beschrieben sind. Und zu den Punkten habe ich mir, ja, die habe ich durchgeschaut, habe mir da Gedanken gemacht, Frage formuliert und die muss jeder für sich selber beantworten. Und natürlich die Frage, da könnte man noch viel mehr sich Fragen dazu stellen und Gedanken dazu machen. Aber ich hoffe auch schon mit den Fragen, dass jeder angeregt wird, sich vielleicht auch da noch tiefergehend sich Gedanken drüber zu machen und hoffe auch, dass jeder durch die ein oder andere Frage ja von Gott angesprochen wird und so etwas ja Richtungsweisendes fürs Christsein und Gemeindeleben heute mitnehmen kann. Und das erste Merkmal, ja, was da aufgeführt ist, was diese Gemeinde ausgemacht hat, das war, dass die beständig blieben in der Lehre der Apostel. Die Apostel erzählten, was sie mit Jesus erlebt hatten und überlieferten die Aussprüche und Reden und Gleichnisse des Herrn. Und was damals die Lehre der Apostel ist, heute für uns Gottes Wort. Die Menschen damals ließen sich von den Aposteln unterrichten. Jesus hatte den Aposteln auch den Auftrag dazu gegeben. Die Apostel wurden hierzu vom Heiligen Geist erfüllt. Dies hatte Jesus im in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 angekündigt. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Hier ist das Hören und das Aufnehmen von Gottes Wort im Vordergrund bei dem Punkt, dass die beständig in der Lehre der Apostel waren. Und da müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie beständig bin ich in der Lehre der Apostel? Sprich, wo beschäftige ich mich mit dem Wort Gottes? Wo nehme ich Gottes Wort auf? Mache ich tägliche stille Zeit? Wo kann ich geistliche Impulse aufnehmen? Habe ich in meiner Gemeinde überhaupt die Möglichkeit aufzutanken? Habe ich einen Kreis, der es mir ermöglicht? Und ich denke, wichtig ist auch bei diesem Punkt zu betrachten, dass da das Wort steht, Beständigkeit. Und da dann natürlich auch die Frage, wie regelmäßig mache ich das? Wie regelmäßig gehe ich in den Gottesdienst? Wie regelmäßig gehe ich vielleicht in Stund oder besuche ich irgendeinen Kreis, um geistliche Impulse zu kriegen? Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, wo kann ich mich eventuell sogar einbringen, Gottes Wort weiterzugeben, eventuell zu predigen, als Mitarbeiter in einer Gruppe, in einem Kreis, vielleicht auch durch die Arbeit im Chor, wenn ich da mitsinge, Gottes Wort weiterzugeben, oder ja, so wie es jetzt ist, im Zeltlager-Mitarbeiter und so weiter. Das nächste Merkmal, das die Gemeinde ausgemacht hat, das war, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Ja, sie lebten ihren Glauben gemeinsam. Man sieht es im Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Oder im Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und zum Punkt Gemeinschaft fiel mir auch gleich der Vers aus Matthäus ein, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und jetzt wieder ja, die Frage dazu, warum ist Gemeinschaft für Christus so wichtig? Und da habe ich einen guten Satz lesen dürfen, weil wir unser Christsein situationsgerecht gestalten und bewahren müssen und dazu den Rat und die Erfahrung des anderen brauchen, und ihm wiederum Rat und Erfahrung nicht schuldig bleiben dürfen. Und ich denke, konkreter wird es ja zum Beispiel auch in dem Lied Gut, dass wir einander haben, das, wo wir vorher gesungen haben. Wenn man da nur mal allein den Refrain betrachtet, gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt, und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Ich denke, das sagt schon alles wieder. Es geht nur miteinander. Und es ist ja ganz wichtig, dass wir ja, jemanden haben, der für uns betet, der für uns Ansprechpartner ist, der sich unserer Probleme annimmt und wo wir Sorge, Kräfte, Nöte teilen können. Und ja, andere da auch für uns da sind. Aus sportlicher Sicht würde man hier jetzt an dem Punkt sagen, Christsein oder Gemeindeleben, das ist eine Mannschaftssportart. Und deshalb natürlich auch die Frage, wo und wie lebe ich Gemeinschaft mit anderen Christen? Mit wem kann ich mich über mein Glaubensleben austauschen? Als dritter Punkt, sie blieben beständig im Brotbrechen. Das Brotbrechen hier als Synonym für das Abendmahl. Ja, Gemeinschaft mit Christus haben. Und wo und wann feiere ich das Abendmahl? Ist es mir persönlich wichtig, Abendmahl zu feiern? Ja, wie groß ist meine Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Christus? Als vierter und letzter Punkt, blieben beständig im Gebet. Das Gebet als wichtiges Element des Gemeindelebens. Und der Spruch von Jochen Kepler: Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat, und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat, was ja immer auf dem Terminplan vom Haus drauf ist. Ich denke, ja, das trifft es auch wieder. Was für eine Rolle spielt Gebet in meinem Leben? Wo bete ich gemeinsam mit anderen Christen? Bete ich auch für andere Belange, für Belange der Gemeinde, vielleicht für Missionare? Mal schon mal im Gebetskreis, der angeboten wird, oder was ist auch mit der Teilnahme an den von Raikin organisierten Gebetstage, die immer mal wieder sind. Es ist natürlich so, dass wir hier die erste Gemeinde zum Vorbild haben. Und der eine oder andere jetzt vielleicht denkt, wie soll denn das funktionieren? Ich bin doch keine Gemeinde. Was erzählt er da? Kann eine Gemeinde Vorbild für mich persönlich sein? Das ist natürlich richtig, eine Gemeinde kann das sicher nicht. Aber eine Gemeinde besteht aus vielen Mitgliedern, die wiederum die Gemeinde sind. Das heißt, jeder von uns ist Gemeinde. Und deshalb macht auch jeder von uns Gemeinde aus. Und Gemeinde kann sich auch deshalb nur verändern, wenn sich ihre Mitglieder verändern lassen, zu Veränderungen bereit sind und ja auch mögliche Veränderungen unterstützen. Und ein Beispiel ist da gerade dieser Gebetstag, den es ja immer wieder gibt. Da hat die Gemeindeleitung eine Veränderung angestoßen, die natürlich nur möglich ist, wenn die von den Gemeindemitgliedern mit umgesetzt und gelebt wird. Und das kommt auch im Text zum Tragen, denn da steht nicht, dass die Gemeinde beständig war, sondern sie. Und wer sind sie? Das sind die 3000 Bekehrten. Das sind die Gemeindeglieder. Die blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Christsein bedeutet, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Und deshalb ist es wichtig, in einer Gemeinde zu sein. Und die 4 Merkmale eines Gemeindeglieds in der ersten Gemeinde: beständig sein in der Lehre der Apostellehre, beständig sein in der Gemeinschaft, beständig sein im Brotbrechen und beständig sein im Beten, sind nicht nur wesentlich fürs Gemeindeleben, sondern auch für unser Christsein. Und wie wir unser Christsein leben und wie wir unser Gemeindeleben gestalten, jeder von uns persönlich, sprich wie wir diese einzelnen Punkte konkret leben, das kann natürlich sehr unterschiedlich und vielseitig sein, und dies muss auch jeder persönlich mit Gott besprechen. Und deshalb müssen wir, wenn wir diesen Text lesen, nicht deprimiert sein, weil es bei uns nicht täglich neue Mitglieder in unserer Gemeinde gibt und manches nicht so ist, wie in der ersten Gemeinde beschrieben, sondern wir sollten diese, wie schon gesagt, als Vorbild nehmen und Gott fragen, was er mit uns vorhat, wie er unser Gemeindeleben gestalten will, wie wir das gestalten sollen und wo wir unsere Gabe einbringen sollen, um so unsere Gemeinde richtungsweisend in Richtung der ersten Gemeinde zu bringen, zu verändern.